Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday,
liebe Vicente. Ja. Ja. Du wolltest zweistimmig singen. Happy birthday to you. Ja, hey. Willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Seit einem Jahr für euch an den Mikros, wie immer Andreas
und Sebastian. Und das müssen wir doch mal richtig feiern. Auch wenn wir ein bisschen zu spät sind. Ne? Heute ist der 17.10. Ja. schon. Und eigentlich hatten wir am 8.10., glaube ich,
genau.
Einjährigen Geburtstag.
Genau. Aber trotzdem wollen wir heute Geburtstag feiern und ja, euch und uns gratulieren, der Dissenspflege gratulieren.
Genau, wir hatten Spaß und ihr habt es durchgehalten. Wir gratulieren.
Genau. Wir verneigen uns vor eurer Durchhaltefähigkeit.
Ja,
ja, wir haben Geburtstag. Ein Jahr Dissenspflege, Sebastian. Also ein Jahr ist ja ein süßes, zartes Alter. Aber wie hast du es denn erlebt, das Jahr?
Wie habe ich das erlebt? Also eigentlich bin ich total begeistert. So, es hat mir total viel Spaß gemacht. Das ist das Erste, weil wir sind ja auch so gestartet und haben ja so ein bisschen irgendwie uns überlegt, ja, wir gucken halt mal, ne? Und haben angefangen, ich glaube, einmal im Monat, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, die ersten paar Sendungen und haben dann aber irgendwie schnell gemerkt, aus verschiedenen Gründen, dass vielleicht alle zwei Wochen doch besser wäre.
Wir haben dann immer eine kurze Folge erst noch reingeschoben und gemerkt, das wird nie kurz.
Ja, stimmt. Die kurzen Folgen waren immer länger als die langen Folgen.
Ja, genau.
Stimmt. Stimmt. Und so hat sich das, so war das ja auch irgendwie ein Prozess, ne? Also so manche, ich weiß gar nicht, ob du das auch so siehst. Manche Formate, die wir am Anfang hatten, haben wir ja gar nicht mehr gemacht, so richtig dann. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob wir das noch wieder machen wollten. Also zum Beispiel uns gegenseitig Texte vorstellen oder unsere Fundstücke der Woche oder was hatten wir denn noch?
Fragen fangen
oder den philosophischen Deep Dive. Also es war so wahrscheinlich so die ersten 2-3 Monate waren wir auf der Suche, oder? So kann man es vielleicht festhalten. Und inzwischen haben wir ja aber eigentlich ein recht kohärentes Format so. Mal mit Interviewgästen, mal ohne. Aber ich glaube, wir haben so ein bisschen unser Format gefunden. Und was mich natürlich besonders freut, was sich durchgehalten hat, sind unsere Musiktipps.
Ja, da haben wir uns auch, da können wir vielleicht schon mal nur andeuten, haben wir uns schon mal was Besonderes überlegt.
Das stimmt, ja.
Folgen, aber mehr sagen wir nicht.
Mehr sagen wir nicht. Der Jahresabschluss wird fantastisch.
Ganz genau, ja. Ja, okay. Ja. Mir geht das ähnlich und ich fand es ein gigantisches Jahr und das macht total Spaß. Und das ist natürlich schon eine gewisse Herausforderung, alle zwei Wochen auch dann eben aufzunehmen und dann ist ja noch die ganze Technik dazu und ein Thema finden, sich auch einarbeiten aber das macht total Spaß. Ich finde es richtig, das ist so breites Feld und wir haben ja jetzt auch schon ein paar Themen für die nächsten Folgen und die gehen uns nicht aus und mir macht es total Spaß. Ich freue mich da immer dann, dich zu sehen und die Themen zu adressieren und wir haben ja auch regen Austausch auf anderen Kanälen zwischen den Sendungen, um Themen, Interviewpartner und alles Mögliche zu finden und zu diskutieren, zu besprechen. Und ich finde, das war ein super Jahr. Und das Schöne ist eigentlich, dass wir eben, wie du gesagt hast, gestartet sind,
ohne Plan eigentlich. Ne?
Ohne Plan, ja. Und ohne damit was zu vermitteln, außer, dass wir Spaß haben, uns zu treffen und zu diskutieren, zu streiten, zu lernen, zu hören. Und das finde ich eigentlich das Schönste, das ist die schönste Motivation. Deswegen, wir mussten nichts erreichen. Wir freuen uns um jeden einzelnen Hörer und Hörerin.
Ja, natürlich.
Die uns Feedback geben, bei denen wir sehen an den Zahlen, so die haben uns gehört. Und dafür machen wir es aber auch, weil wir, so geht es mir jedenfalls nicht, würde vermuten dir nicht anders, weil wir einfach Spaß dran haben an diesem Treffen und das mit Mikrofon aufzunehmen und rauszuhauen.
Ja.
Und das finde ich gigantisch, muss ich sagen.
Ich auch, total, sehe ich ganz genauso. Und weil du das gerade angesprochen hast, es hat ja schon einen gewissen, naja, kann man das jetzt Grad der Professionalisierung nennen, weiß ich jetzt nicht. Aber wir sind ja wirklich mehr oder weniger ohne Plan reingestiegen und haben uns immer so von Sendung zu Sendung überlegt am Anfang, was wir machen könnten, ne? Und inzwischen haben wir ja eigentlich schon fast sowas wie einen Redaktionsplan, der immer so ein Vierteljahr im Voraus oder ja in die Zukunft denkt, ne? Und eine irrsinnige Themensammlung, also wahrscheinlich, wenn ich an unsere Themensammlung, die ich natürlich jetzt nicht verrate, aber wenn ich daran denke, dann könnten wir wahrscheinlich jetzt schon Sendungen bis 2028 machen, wenn wir die Themen alle uns vornehmen würden.
Ja.
Aber einfach sozusagen, wie wir das inzwischen planen. Also einerseits natürlich eine gewisse Herausforderung, so wie du sagst, aber andererseits haben wir es uns auch nach und nach ja leichter gemacht, indem wir sozusagen gewisse Muster der Sendungsvorbereitung auch eingeführt haben, ne, die wir am Anfang gar nicht hatten. Na.
Können wir gleich nochmal was dazu erzählen? Ich wollte eigentlich noch auf einen Punkt zurück, den du gerade angesprochen hast, nämlich, dass wir ja verschiedene Formate bislang hatten und uns jetzt irgendwie so ein bisschen eingegroovt haben auf ein themenorientiertes Format. Ja, wir haben ein Thema, aber das diskutieren wir und dann haben wir manchmal, aber manchmal auch nicht, ein Interview noch dabei. Ich fände es aber ehrlich gesagt ganz reizvoll, genau diese Formate auch wieder zu entdecken oder wieder einzuführen. Sowas wie ein Fragenfang, das hatten wir, glaube ich, ein oder zweimal, wo wir noch den anderen einfach eine Frage gestellt haben, die einen interessiert und weil wir hören wollten, was der andere dazu sagt. Das finde ich ganz interessant und ich habe immer wieder, komme ich auf Texte, wo ich mir denke, ach, das würde ich dem Sebastian gerne mal präsentieren,
ja, die
irgendwie klingen oder die irgendwie was Interessantes machen. Also vielleicht müssen wir mal überlegen, aber wie du gerade sagst, wir haben so viel Inhalte schon, dass wir gar keinen Platz für diese Rubriken haben, aber vielleicht
Müssen wir die doch einfach nochmal wieder, gebt uns doch dazu einfach mal Rückmeldung, ob ihr das gerne wieder hören möchtet und dann müssen wir das vielleicht einfach in verkürzter Form wieder sozusagen hinten anhängen noch so nach dem Motto, Andreas, ich habe da noch einen Text für dich und dann das in aller Kürze einreichen. Aber was ich auch, da haben wir uns ja öfter schon drüber unterhalten, ja ganz lustig fand, wir schätzen ja, glaube ich, zumindest so die ein oder andere Sendung im Rückblick ganz unterschiedlich ein. Und deswegen hätte mich jetzt mal interessiert, jetzt mal Butter bei die Fische, Andreas. Was sind denn, wie viele Sendungen haben wir jetzt? So 25?
Nee, 29.
29 schon?
29 sind wir heute. Ja.
Was sind denn deine, sagen wir mal, zwei, drei Lieblingssendungen und welche fandest du im Nachhinein nicht so gut gelungen? Hast du da was?
Ja, auf jeden Fall. Also nach wie vor begeistert, aus vielen Gründen bin ich immer noch von unserer ersten Sendung. Da fand ich das Thema einfach gut. Die hieß mit ExtremistInnen reden. Da fand ich auch den Titel.
Ja, sehr gut. Auf mehreren Ebenen, fand ich auch. Habe ich auch die Rückmeldung bekommen. Ja.
Und ich finde es tatsächlich auch interessant und irgendwie bezeichnend, weil wir kommen immer wieder auf Themen zurück, die wir da schon angesprochen haben. Also irgendwas war an dieser Sendung und an dem Thema so, dass es uns, glaube ich, immer wieder packt. Ja? Wir haben immer wieder über dieses wie reden wir denn miteinander, kommen wir immer drauf zurück. Wir haben über Wahrheit gesprochen, wie wir es denn feststellen können. Wir haben dann kommen wir immer wieder drauf zurück auf so die Idee, dass wir gemeinsame Gesprächsräume oder Evidenzräume brauchen und auch haben. Also wir kommen immer wieder von den verschiedensten Themen aus wieder auf diese erste Folge zurück. Und ich glaube, das zeigt, dass da etwas drin ist, was uns sehr beschäftigt. Und deswegen finde ich die immer noch sehr gut und auch inhaltlich. Bin mal gespannt, wann wir irgendwann anfangen zu sagen, was ich da gesagt habe, war ein richtiger Schmarrn. Aber also die fand ich gut. Ich fand auch, muss ich gestehen, auch wenn die, glaube ich, bei den Hörern und Hörerinnen nicht so gut ankam, unsere politischen Rant-Sendungen gut. Ich glaube, aus dem Grund, weil wir da ganz frei einfach vom Leder
einfach gerantet haben.
Und einfach gerantet haben. Aber auch, also wir haben das ja schon gemacht, weil wir sagten, in dieser politischen Diskussion vor der Wahl oder um die Wahl herum, Bundestagswahl herum, da werden Dinge vergessen, die werden nicht angesprochen von Parteien oder im politischen Diskurs. Und die, glaube ich, nochmal, also hier ein Forum zu haben, wo wir darauf den Finger legen können, und sagen, das ist aber vergessen. Das fand ich schon sehr wichtig. Ja. Das ist nicht nur der Rant-Aspekt, der mir hier so gefallen hat, sondern auch, dass wir die Möglichkeit hatten, auf nochmal vergessene Folgen hinzuweisen. Und dann fand ich auch gut die Nikolaus-Folge.
Ja, ich weiß, ja. Das ist ein ewiger Dissens zwischen uns.
Ja, genau. Ja. Da haben wir ja, also Nikolaus, das Phänomen Nikolaus haben wir analysiert und versucht, da Aspekte da drin zu finden, die man eben so oder so sehen kann oder die man kritisch sehen kann oder die uns Anlass dazu gibt, vielleicht Dinge zu hinterfragen. Und deswegen fand ich die so gut. Ich finde die immer noch eine der Spitzensendungen. Aber ich weiß, du findest die nicht so gut, oder?
Nee, das war das war eine der Folgen, die ich eigentlich sogar überhaupt nicht mochte. Also ich würde das sogar unter meine persönlichen Worst 3 der Folge, die wir gemacht haben, packen. Stimmt, also die politischen Sendungen fand ich auch gut, aber ich sag auch gleich nochmal was sozusagen zur Publikumsreaktion, ja, vielleicht.
Ja.
Dazu, die ja auch ganz spannend waren. Aber meine Lieblingsfolgen waren tatsächlich jetzt jüngst Kann KI kreativ?
Ja.
Und zwar einfach, also ich bin danach auch tatsächlich ins Nachdenken gekommen, ob wir das eigentlich immer zumindest als Bonus oder beispielsweise auf Patreon auch als Video anbieten sollten. Das ist natürlich dann nochmal was anderes, als es vor Publikum zu machen. Das kann man natürlich nicht immer herstellen, aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da vor Ort lag wahrscheinlich aber auch an den Leuten, am Publikum, an der Location, aber ich fand die Folge, auch wenn sie dann leider aus technischen Gründen nicht ganz durchkam, aber die fand ich sehr gut. Fand ich sehr gut einfach inhaltlich die Gesundheit bzw. Krankheit-Folge. Da fand ich vor allem, konnte ich ja leider nicht dabei sein, aber da fand ich auch das Interview total stark, Thomas Schrammel stark, und das fand ich einfach inhaltlich, ist eine meiner Lieblingssendungen inhaltlich. Dann fand ich sehr gut unsere Gerechtigkeitsfolge, Needy or Greedy, weil wir da, glaube ich, auch weiterhin einen echten Dissens hatten und den auch mal so ein bisschen da ausfechten konnten, und weil das auch einfach ein Thema ist, was mich einfach ganz persönlich immer umtreibt. Und tatsächlich auch, um noch eine zu nennen, die allererste, also die du auch genannt hast, mit Extremistinnen reden. Ja. Wobei ich halt auch finde, aber schreibt uns das doch auch mal. Also meine persönliche Wahrnehmung ist, dass wir sozusagen einfach als Podcaster so im letzten halben Jahr sehr viel besser geworden sind. Also ich fand, mir hat diese allererste Folge, gefällt mir weiterhin sehr gut, aber da war es auch noch ein bisschen hakelig so in bestimmten Hinsichten. Ne? Von angefangen bei unserem Redefluss über den Aufbau der Sendung bis zu bestimmten Technikproblemen, die wir ja auch am Anfang hatten. Aber nichtsdestotrotz, die mochte ich auch gerne. Gar nicht, habe ich schon gesagt, mochte ich die Nikolaus-Folge, weil ich das einfach... Also weil ich mir dann im Nachhinein dachte, als wir die vorbereitet haben, dachte ich mir, das ist ja irgendwie ganz witzig. Im Nachhinein dachte ich mir, so fucking what? Das ist mir einfach... Also, es war,
jetzt muss man ein Disclaimer unten hinschreiben. Language.
Vielleicht kommen wir ja so durch, oder ich piep's raus. Oder, ja, genau. Aber, und das wollte ich ja noch sagen, dann höre ich auch wieder auf. Ganz spannend ist ja zu sehen, in welcher Diskrepanz das häufig sozusagen zu den Hörerzahlen steht. Also während wir uns bei der Extremistinnen-Folge ja einig sind und die auch bis heute die zweiterfolgreichste Folge ist, sieht es bei den anderen ja ganz anders aus. Die Nikolaus-Folge war zum Beispiel auch irrsinnig erfolgreich. Da hast du sozusagen recht. Ich nicht. Zum Beispiel die Politikfolgen überhaupt nicht, ne? Die kamen gar nicht gut an. Also zumindest von den Hörerzahlen her.
Ja.
Nein. Genau, also ja, schreibt uns doch auch dazu mal, warum eigentlich nicht. Mein Verdacht war ja immer, dass dann hört man sich halt andere Podcasts an. wenn man was zur Politik, ja, wenn man was zur Politik hören will, hört man sich halt andere an. Ne? Das ist einfach meine, da gibt es ja auch genug. Und gerade in der Zeit und zu den Themen haben ja auch genug Leute was gemacht, die,
ja, das stimmt.
Die da mehr Reichweite haben. Ja, das ist so meine Einschätzung.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und trotzdem, und das finde ich eigentlich das Schöne, dass wir es halt uns trotzdem geleistet haben, weil wir einfach Lust drauf haben. Und ich weiß, dass wir da eben hin und her schrieben und uns die politischen Entwicklungen angeschaut haben und damit überhaupt nicht klarkamen und dann sagen, wir müssen was machen, wir wollen dazu reden, ja, dann machen wir eine Sondersendung und so. Und also, und ich finde, das ist das Schöne, dass wir uns das trotzdem gewissermaßen gönnen, kann man sagen, solche Folgen zu machen. Ich gebe in vielem recht, was ich auch noch hinzufügen wollte, ist, dass ich schön fand, dass wir einen Dissens über mehrere Folgen hinweg auch analysiert haben, nämlich die Frage, ob es notwendig so ist, dass die libertäre politische Philosophie ja nicht mit der politischen Rechten irgendwie Bindung eingeht. Das haben wir in Folgen sozusagen erwähnt und sind auf den Dissens gekommen. Dann haben wir es auch mal in einer eigenen Folge adressiert. Und das fand ich eigentlich gut, so einen übergreifenden Dissens. Ich glaube, der ist immer noch nicht gelöst. Und ich habe manchmal, lese ich was und denke mir, ach, eigentlich müssten wir mal so eine Wiederaufnahme dieses Themas machen und irgendwie ein Jahr später, wo stehen wir oder so.
Ja.
Vielleicht ist noch zu früh. Aber sowas finde ich interessant. Und ich glaube, es zeigt sich schon an manchen Themen, dass wir einfach so manchmal so einfach grundlegend unterschiedliche Positionen haben. Interessant finde ich aber auch, dass wir oft gar nicht so weit auseinander liegen. Ich glaube, wir hatten, oder zumindest von meinem Gefühl her, dachte ich, gehen wir sehr viel mehr dissenshaftiger in diesen Podcast. Und es zeigt sich ja doch, dass wir am Ende, wenn man genau zuhört, das ist aber auch schon eine Aussage, genau zuhört aufeinander, dann entdeckt man schon auch Gemeinsamkeiten und
ja, vielleicht
auch, dass man nicht so weit auseinander ist in so vielem, und das finde ich eigentlich auch schön.
Zumindest im Ergebnis, ne, häufig, die Wege dahin sind vielleicht manchmal unterschiedlich.
Ja, genau.
Und ich glaube auch, dass wir manche Dissense vielleicht nicht in den Konsequenzen dann, oder dass wir dann vermeintliche Konsense, die wir dann geschaffen haben, nicht noch weiter, was ihre jeweiligen oder was die von uns jeweils erdachten Konsequenzen und Implikationen angeht, ausdiskutiert haben.
Ja, das stimmt.
Weil ich glaube, es gibt so ein paar Themen, da würden wir dann doch wieder drauf kommen, dass es dann vielleicht doch nur ein vermeintlicher Konsens ist.
Ja, ja.
Also genau, aber da, ja.
Den wir jetzt um des Friedenswillens eingegangen sind.
Ja, genau.
Und eine Sache möchte ich noch sagen, eine Folge, die das wird sich jetzt negativ anhören, das meine ich aber gar nicht negativ. Die Folge an sich gut finde, vom Thema her und von unserem Anspruch her. Ich fand sie nur nicht optimal umgesetzt. Das ist die Sportfolge. Touchdowns.
Das stimmt.
Die fand ich vom Thema her wirklich gut und die hatte Potenzial. Ich finde, da sind wir nicht ganz gut in die Interviews gegangen.
Das stimmt,
also,
ja.
Im Sinne von, dass wir wirklich sozusagen als Interviewer, als Fragesteller da versucht haben, Dinge rauszukriegen. Da haben wir es zu sehr als, es sind weitere Diskussionen in unserem Podcast, was völlig okay sein kann. Aber da habe ich für mich gelernt, sagen, okay, Interviews, die müssen wir ein bisschen anders führen.
Das stimmt, ja.
Und dann vielleicht zusammen, also komprimieren, vielleicht bei der Fragestellung schon, aber dann eben auch bei der Auswahl dessen, was dann reinkommt in den Podcast. Das ist aber, das liegt gar nicht an den Interviewpartnern, die wirklich gigantisch waren und die uns wirklich tolle Sachen erzählt haben. Das liegt eher so am Lerneffekt für mich selber oder für uns, dass ich mir gedacht habe, ja, da können wir vielleicht nochmal an unserer Interviewtechnik feilen, was gesagt wurde und auch die Auswahl der Interviewgäste, die fand ich schon gut.
Ja. Und was die, nee, auf jeden Fall. Und die Folge hatte natürlich, aber da kann auch keiner was dafür, massive technische Probleme leider. Ich glaube, das sorgt dann auch immer dafür. Also wenn, müssen wir uns ja auch sehr, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich sowas höre, dann, keine Ahnung, auf irgendeiner Fahrt, irgendeiner Reise, dann schalte ich es halt auch weg.
Ja,
wenn es nicht gut klingt, wenn es halt von daher schon einfach schwierig ist, sich auch anzuhören. Na,
ja,
so.
Das stimmt.
Genau,
eine
aber,
Sache.
Ja,
Entschuldigung, nee, wolltest du noch was sagen?
Nee, alles gut.
Ich wollte eine Sache noch aufgreifen, die uns erreicht hat durch Zuhörerzuschriften. Das haben wir immer wieder erwähnt. da kommen immer wieder ein paar und das freut uns sehr. Und da wollte ich einfach ein bisschen nur rückmelden, was so an Feedback kommt. Insgesamt nämlich höre ich, oder haben wir gehört, dass man uns gern zuhört und auch gerade, wenn es ein bisschen lockerer ist, das sehr gut rüberkommt. Also man uns gern anhört. Und das auch durchaus eben, was wir beabsichtigt haben, rüberkommt, nämlich mal einen neuen Aspekt reinzubringen. Mhm. Und umgekehrt kommt für uns, finde ich, auch durch das Hörerfeedback neue Aspekte rein, die wir vielleicht so gar nicht bedachtet haben, die uns aber selber zum Denken anregt und eben auch schon mal angeregt hat, noch mal eine Folge draus zu machen. Und das finde ich ganz interessant. Also dass wir da wirklich in den Austausch geraten, ja, und das bei uns was macht. Also auch inhaltliche Rückmeldung, nicht nur jetzt, ihr seid gut, sondern ihr seid gut und denkt doch mal drüber nach.
Ja.
Was auch kam, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ist, habe ich jetzt das ein oder andere Mal gehört, dass wir manchmal zu viel Fachterminologie verwenden. Zu viel Griffe und die Sätze zu lang sind und dann kommt man nicht mehr so richtig mit und bräuchte eigentlich so ein philosophisches Wissen, um den Satz zu verstehen, aber eben auch die Begriffe, die da drin verwendet werden. Und das finde ich ein wichtiges Feedback. Wir versuchen mal, das zu verändern. Ein bisschen Fachbegriffe braucht man natürlich und die muss man vielleicht auch nennen. Wir versuchen immer, die auch dann zu erklären. Aber es gelingt uns offensichtlich nicht immer, dann die Leute mitzunehmen, die den Begriff eben nicht kennen oder die ganzen Bedeutungsgehalte, die sich hinter so einem philosophischen Begriff verstecken, dass wir die Leute da mitnehmen. Ich finde, das müssen wir noch mal ein bisschen mehr adressieren. Und da bitte ich ein bisschen um Nachsicht. Ganz ohne Fachbegriffe wird es, fürchte ich, nicht auskommen. Aber
wir müssen sie halt erklären. Ne?
Ja. Wir müssen sie noch besser erklären. Ja.
Aber Andreas, nichtsdestotrotz haben wir ja, wir wollen uns jetzt ja nicht nur selbst feiern, beweihräuchern und euch mit Blick auf eure auf euer Durchhaltevermögen feiern, sondern wir haben ja trotzdem auch ein Thema mitgebracht. Oder?
Ganz genau. Eigentlich geht es so ein bisschen weiter mit dem, was wir machen. Wir wollen so ein bisschen nachfragen, was es eigentlich ist, was wir hier machen. Man könnte ja sagen, dass es Wissenschaftskommunikation ist. Hängt damit zusammen, dass wir beide in der Wissenschaft tätig sind und aus dieser Wissenschaft heraus, aus dieser Tätigkeit heraus, die Überlegung hatten, wir wollen einen Podcast machen. Und da wollen wir vielleicht noch ein bisschen aufgreifen, was wir eigentlich damit tun wollen und das dann einordnen in das, was Wissenschaftskommunikation soll, warum es sie braucht oder nicht braucht und inwiefern Wissenschaftskommunikation auch für die Philosophie wichtig und relevant ist oder nicht. Das werden wir sehen.
Ja, Andreas, also erstmal glaube ich, dass diese Sendung heute wahrscheinlich fast ohne Dissens auskommen wird, oder? Ich weiß gar nicht, wird sich dann zeigen, ob wir da ob wir uns über irgendetwas streiten müssen.
Nee, kommt nicht ein
bisschen. Weil wir ja so ein bisschen die Frage oder der Frage nachgehen wollen, wofür denn eigentlich so ein Philosophie-Podcast vielleicht da ist. Ob es sowas, was wir machen, braucht, wer sowas machen sollte, wer nicht, warum und so weiter und so fort. Ja. Und vielleicht erstmal nochmal, ich habe es zwar gerade schon angedeutet, dass wir inzwischen ja sowas wie einen Redaktionsplan haben, aber mal so ein paar Worte dazu, wie wir eigentlich inzwischen grob so vorgehen, oder? In der Planung und in der Durchführung des Podcasts. Und eigentlich ist es ja so, dass es hat sich ja so ein bisschen rauskristallisiert, dass wir so Aufnahmepläne machen, ja, für eine Zeitspanne irgendwo 3-4 Monate, ne, würde ich sagen. Dafür nutzen wir auch ein Online-Tool, an dem wir sozusagen beide arbeiten können zugleich. Und da im Prinzip hat man da ja so thematische Karten, ne, kann man aufmachen, die man dann befüllen kann, die wir dann füllen eben mit Themen. Was wollen wir dazu sagen? Wer könnten Interviewgäste sein? Was machen wir noch rein? Ich habe irgendwas vergessen noch. Und das machen wir sozusagen für konkrete Sendungen, für die wir dann schon Themen haben, ne, für die nächste Zeit. Und parallel dazu überlegen wir uns ja schon immer, haben wir in dem gleichen Tool so eine riesige Themensammlung von Dingen, die einfach bei uns in Gesprächen vielleicht aufgekommen sind und die wir da einfach sammeln und die wir dann zum Ende sozusagen, wenn unser 3-4-monatiger Redaktionsplan sich dem Ende neigt, uns dann diese Themenliste vornehmen und gucken, wie könnten wir dann die nächsten 3-4 Monate gestalten inhaltlich. Ne?
Da haben wir ab und zu ein Retreat sozusagen, so ein Mini-Retreat, wo uns dann mal länger treffen und genau den Plan dann machen, persönlich oder auch online.
Ja. Genau, und dann haben wir ja zusätzlich sozusagen ein Planungsdokument online, also für die Feinplanung der Sendungen, wenn wir jetzt ne Themen, Interviewgäste und so weiter haben, dann geht es ja darum, wie wollen wir denn die Sendung vielleicht ein bisschen konkreter aufbauen. Wir sind da immer noch, glaube ich, relativ frei. Also wir sammeln da eigentlich nur Stichpunkte und wo soll es hingehen, wo hat sich bei uns in der Vorbesprechung ein Dissens ergeben, ne? Wo sind wir vielleicht einer Meinung, was die jeweilige Frage und das jeweilige Thema angeht. Und das sammeln wir in diesem Dokument. Und inzwischen hat sich es eigentlich eingebürgert, glaube ich, dass wir uns eigentlich immer abwechseln in der Verantwortlichkeit so. Ne? Also sprich, eine Sendung bist du verantwortlich für die Feinplanung, die nächste bin ich verantwortlich und so weiter und so fort. Ja, das ist mal so, wie habe ich was vergessen, wie wir im Groben und Ganzen, glaube ich, vorgehen. Ne? Und dann bevor ich dir die Frage stelle, ob wir das, was wir da tun, eigentlich tun müssen. Vielleicht noch, aber das hast du eigentlich auch schon so ein bisschen angedeutet vorhin. Warum haben wir das überhaupt angefangen und warum machen wir immer weiter? Hm. Und also ich sag jetzt mal für mich einfach nur, weil es Spaß macht. Das, was du eigentlich schon gesagt hast, ne? Weil wir uns ja sowieso auch in unterschiedlichen Kontexten immer treffen und verschiedene Themen diskutieren und hier kann man es vielleicht auch nochmal sinnstiftend, wenigstens für ein paar andere Leute auch tun und das Ganze vorbereiten, nachbesprechen, planen, durchführen natürlich sowieso, sich treffen, sei es in Präsenz oder virtuell, macht halt einfach Spaß. Ne?
Ja. Ich glaube, das ist die eine der größten Motivationen für uns und ich glaube ja eine der besten für alle Dinge, die man macht, weil es Spaß macht und das ist eigentlich es gibt da eine gewisse Freiheit. Ja, wir müssen nichts erreichen, wir verdienen da kein Geld damit,
ja.
Aber wir wollen natürlich erreichen. Wir wollen, wie du gerade gesagt hast, natürlich vielleicht anderen Einblick geben in die Diskussionen, die wir haben. Unter anderem auch, weil wir denken, dass sich eben an manchen Themen bestimmte Aspekte noch nicht so richtig gezeigt haben, beziehungsweise wir zeigen wollen, was denn am Thema, was weiß ich, Freiheit oder Gerechtigkeit eigentlich wichtig ist. Ja, das sind so Themen, die wir aufgegriffen haben. Aber das wollen wir zeigen, weil es Spaß macht. Das können wir aber natürlich fragen, ob es, fangen wir andersrum an. Wir sind begonnen auch mit dem Anspruch, dass wir sagen, ja, wir wollen ein bisschen Einblick geben in, ich sage immer, den Maschinenraum der Philosophie. Also auch, wie Philosophie funktioniert, beziehungsweise wofür sie verwendet werden kann. Und das hängt damit zusammen, ich hatte es eingangs ja auch schon erwähnt, dass wir beide akademisch in der Philosophie tätig sind. Und da natürlich unter gewissen Bedingungen arbeiten, also mit Bedingungen meine ich jetzt nicht Arbeitsbedingungen, sondern die Outputs, die wir machen, die müssen bestimmten Bedingungen gehorchen. Ja, das muss irgendwie fachlich korrekt sein, es muss eine gewisse Fachsprache haben. Wir pressen das, sage ich mal, in die Form akademischer Artikel und Bücher und Vorträge. Und das hat also eine gewisse Form und eine gewisse Zielrichtung. Und das machen wir, aber da hat uns, glaube ich, und zumindest kann ich das für mich sagen, manchmal das Gefühl ereilt, das ist noch ein bisschen zu technisch. Also das geht noch nicht so richtig vielleicht an die Probleme ran und manchmal kann man auch nicht, aufgrund der Tatsache, dass wir in bestimmten Projekten arbeiten, bestimmte Themen einfach bearbeiten müssen, das hat manchmal noch nicht so den die Öffentlichkeitsrelevanz, die wir uns vielleicht vorstellen, von der Form her, vom Thema her, und dazu wollen wir dieses Tool nutzen, dieses Tool Dissenspflege auch nutzen, um ein bisschen Einblick zu geben und zu zeigen, naja, die Philosophie, die ist schon relevant und es ist nicht nur so ein Gelaber. Ja, man hört es vielleicht noch sozusagen aus Schulzeiten, da war Philosophie und Ethik für viele so ein Laberfach. Und das ist es auch in manchen Hinsicht, aber nicht nur.
Ja.
Und ich glaube, das ist deswegen deswegen wichtig, auch weil, glaube ich, ich denke, weiß nicht, wie du das siehst, dass Philosophie, also ich habe jetzt zwei Hüte auf. Auf der einen Seite der Hut, der sagt, ja, das ist schon wichtig, dass so ein bisschen in der Öffentlichkeit auch ein Bild von Philosophie präsentiert wird, das einigermaßen realistisch ist. Und ich glaube, das Bild, was oft herrscht, ist ein bisschen verzerrt von der Philosophie. Ja, wir denken da, das ist so ein bisschen abgehobenes Zeug.
Mhm.
Und das hört sich vielleicht ein bisschen mythisch an. Ja, oder mystisch und mythisch. Beides, das hört sich ein bisschen besonders an. Ich habe keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Aber wenn es so kluge Leute wie, ich nenne jetzt niemanden, sagen, dann muss schon irgendwas dran sein. Und vielleicht kann man sich auch schmücken mit so ein bisschen Bildungsbürgertum-Zeugs. Mhm. Ja, wenn man einfach irgendwie Philosophennamen fallen lässt und was die so sagen und so.
Und ich das denke, hat doch der Heidegger damals schon gesagt.
Ja, genau. Ja.
Oh, ja. Habe ich ganz oft gehört. Da, das ist ein anderes Thema. Lass mal jetzt. Ja.
Ja, ich auch. Ja. Am Anfang des Studiums, wo sie sich unterhalten haben. Vor der Börse in Tübingen, da wurde Philosophie, wird immer noch Philosophie gelehrt. Und sagen, ja, wie Heidegger und Nietzsche schon sagten. So, okay. Heidegger habe ich auch nie so richtig verstanden. Bis ich dann ihn doch verstanden habe. Aber das ist wirklich ein anderes Thema. So, aber was ich sagen will ist, also da herrscht so ein gewisses Bild vor von der Philosophie und ich glaube, das ist manchmal selbst gemacht auch durch Philosophen in der Öffentlichkeit, aber auch durch die Abnabelung der akademischen Philosophie von der echten Welt. Mit einer gewissen Berechtigung, wieder möchte ich das betonen, natürlich braucht man gewisse technische Diskurse und technische Diskussionen und Begriffe und dann, um technische Fragen zu klären. Aber trotzdem, glaube ich, steckt ja da ein Wunsch und ein Wille dahinter, nämlich Dinge über die Welt sagen zu können.
Mhm. So.
Und darin Einblick zu geben, glaube ich, das würde ich sagen, das ist schon wichtig und vielleicht so ein bisschen das Bild zurechtrücken und sagen, es gibt auch andere Art, Philosophie zu treiben, die nicht mystisch und mythisch und abgehoben klingt und von dem man vielleicht ein bisschen was mitnehmen kann für politische Diskussionen, für Phänomene wie Nikolaus. So. Das ist der eine Hut, den ich aufhabe. Und der andere Hut ist aber, und jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst, der andere Hut sagt, naja, also kann denn Philosophie überhaupt hier noch etwas hinzufügen, was nicht eh schon in anderen Wissenschaften der Medizin oder Medizin vielleicht, ja, ist ein besonderer Bereich, der Psychologie, der Biologie, der Hirnforschung und der Chemie oder Physik, all diese Wissenschaften, die machen ja schon so viel, die erklären uns schon so viel über die Welt.
Ja, aber ja.
Braucht es denn da Philosophie und braucht es denn da vor allem noch einen Philosophie-Podcast? Ich bin da unsicher, aber...
Dann haben wir ja, also, du sagst, du bist unsicher, dann haben wir nicht unbedingt einen Dissens. Aber wenn du das so vertreten würdest, was du jetzt gerade gesagt hast, dann hätten wir einen Dissens, weil ich weiterhin glaube, und das sieht man ja auch gerade an den von dir genannten Wissenschaften, der Biologie, der Physik, was hast du noch gesagt? Der Medizin, ja, Medizin ist ja nochmal so ein, ist es überhaupt eine Wissenschaft? Da kann man auch nochmal, das ist ein anderes Thema, aber sei es drum, nehmen wir es mal so, ja, dass die an bestimmten Punkten immer an Fragen kommen, die sie sozusagen in ihrer eigenen Disziplin nicht erklären können, die ihre eigene Disziplin übersteigen, ja. In der Biologie eine klassische Frage, was ist Leben? Das ist eine philosophische Frage. In der Medizin, da können wir jetzt noch andere nennen, ich will das nur mal. In der Medizin eine klassische Frage, die wir ja hier auch schon mal besprochen haben, in der tollen Sendung, oder die Sendung, die ich jedenfalls toll fand, was ist denn eigentlich Gesundheit und Krankheit?
Mhm.
Da ist Medizin höchstens auf Basis einer bestimmten philosophischen Konzeption ein Vehikel dann noch, um eben festzustellen, ob jemand gesund und krank ist. Aber die eigentliche Frage, was das ist, kann die Medizin nicht klären. In der Physik, wenn du Fragen um den Ursprung des Universums, ne? Oder die Frage, ob wir es überhaupt mit einem Universum zu tun haben oder mit Multiversen oder mit all den anderen Vorstellungen, die da inzwischen so verhandelt werden. Ja? Vor allen Dingen in der theoretischen Physik ist man auch mindestens sehr nahe an philosophischen Fragen und ich würde sogar sagen, dann irgendwann notwendig in der Philosophie unterwegs. Ja? Und von daher würde ich nicht sagen, dass die Philosophie und das sind natürlich jetzt, das gebe ich zu, jetzt sehr abgehobene Beispiele, weil sie sich wiederum auf andere sehr komplexe Wissenschaften beziehen. Physik, Biologie, Medizin, wenn wir sie so sehen wollen, ja. Und nicht so sehr auf das, was du jetzt angesprochen hast, nämlich zum Beispiel politische Fragen, moralische Fragen, die auch sehr komplex sind natürlich, aber die uns vielleicht näher sind so im Alltag, ja, nochmal, als biologische, medizinisch-fachwissenschaftliche, physikalische Fragen, ja. So. Aber ich würde in allen diesen Dingen deswegen eben nicht sagen, dass die Philosophie etwas beiträgt, in dem Sinne, glaube ich, wie du das jetzt vermutet hast vorhin, sondern dass es weiterhin die Grundlage ist. Die Philosophie schafft unter anderem die konzeptionellen Grundlagen, um Biologie treiben zu können, Medizin, Physik, man könnte jetzt alles mögliche andere aufzählen, um politische Diskussionen zu führen, also jedenfalls dann, wenn man sich zum Beispiel politisch verorten möchte, vernünftig begründet, ja? Um moralische und ethische Diskussionen überhaupt führen zu können. Ja? Sie trägt weiterhin nicht nur etwas bei, sie ist die absolute Grundlage für diese Wissenschaften und für diese Diskussion. Und also das würde ich erstmal, dazu würde ich auch stehen. Und ich würde sogar so weit gehen, müssen wir jetzt nicht im Einzelnen besprechen, aber dass selbst die abgefahrensten ontologischen oder sprachphilosophischen oder was weiß ich was für Debatten in der Philosophie letztlich eine praktische Relevanz haben oder mindestens haben können, wenn man sie weiterdenken würde, ne? Was daraus eigentlich folgt. So. Siehe zum Beispiel die Nikolausfolge. Ja? Da haben wir uns ja unter anderem über Ontologie unterhalten. Ja? Und was dann daraus für eine Vorstellung vom Nikolaus beispielsweise jeweils folgen könnte oder würde. Ne? Ja. Die andere Frage ist, was das mit Blick darauf macht, ob wir das auch in einem Podcast dann eben alles tun sollten. Das ist natürlich eine ganz andere Frage. Ich würde auch sagen, da unbedingt, weil ja genau das, was du jetzt auch so ein bisschen dargestellt hast, eben, glaube ich, häufig in der Öffentlichkeit die Meinung von Philosophie heute ist. Das ist eigentlich alles irrelevant, weil was wir doch brauchen, ist doch Medizin und Leute, die sich mit Politik auskennen und Biologen und Physiker und das brauchen wir und Ingenieure, das brauchen wir alles, ja, Informatiker. Aber wir brauchen doch eben nicht mehr dieses Geschwafel irgendwie, ja, von den Philosophen. Und ich glaube, genau das zu zeigen in so einem Podcast, wie wir ihn machen, dass das eben sehr wohl notwendig ist und dass das andere alles zumindest an bestimmten Stellen erst ermöglicht, das ist doch gerade das, warum das so wichtig ist. So, ja. Habe fertig, Plädoyer zu Ende.
Ja, da waren viele, viele Punkte drin und zunächst möchte ich ja sagen, naja, ich bin unsicher, das heißt aber eben nicht, dass ich jetzt da eine klare Meinung hätte, sonst würden wir das ja nicht machen. Also ich sehe das in vielen Dingen ganz ähnlich und genau deswegen, es ist deswegen so wichtig, Einblicke in das, was Philosophie macht, zu zeigen, nachzuweisen, um zu sagen, das ist eben nicht nur abstraktes Gerede, sondern das ist eben auch letztlich relevant, kann neue Einblicke, neue Paradigmen, wie wir Welt sehen und vielleicht auch neue wissenschaftliche Vorgehensweisen dann, also scientific, Wissenschaft im Sinne von scientific, nach sich ziehen und ermöglichen, durch neue Aspekte, durch eine neue Ontologie, also eine neue Kategorisierung dessen, was es gibt und dergleichen.
Ja.
Also insofern, da gebe ich dir absolut recht und gerade deswegen ist es so wichtig. Ich glaube, mein Problem ist natürlich dann eher sozusagen wissenschaftsintern, weil ich mir denke, naja, kann denn Philosophie diese Fragen beantworten, die du jetzt gerade gestellt hast? Was ist Leben? Was ist Zeit? Und dergleichen. Oder ist es nicht so, dass sich die Begriffe dann in der Praxis bewähren müssen, wenn ich mit ihnen ein Experiment mache und versuche, kann ich damit Welt besser erklären oder besser in die Welt einzugreifen?
Ja, okay, Achtung, aber das ist ja schon selbst wieder eine bestimmte philosophische Vorstellung, die du damit ansetzt, ne? Also dann musst du mir sagen, welche Rolle genau diese Bewährung in welchem Sinne und warum spielt und dann bist du schon wieder in der Philosophie.
Okay.
Und das ist ja okay, das kann sein, dass du das so siehst, ja, und dass die Philosophie Antworten bewusst im Plural auf diese Fragen heißt, impliziert ja auch gerade nicht, dass sie sich klar und einig darüber ist, was Leben, was Zeit und so weiter ist. Das ist ist aber auch nicht sozusagen, ist aber auch in keiner Wissenschaft der Fall, ne, dass da Einigkeit besteht.
Völlig richtig. Und ich glaube, das spricht nur dafür, dass meine Position eher besagt, wir müssen die Philosophie deutlich mehr an die Wissenschaften heranrücken, beziehungsweise nicht nur an Wissenschaften, das wäre jetzt sozusagen der akademische Zweig, sondern eben ans Leben heranrücken. Und da kommt auch wieder unser Bemühen zum Tragen, weil wir eben versuchen, die Diskussionen, die wir in der Philosophie kennenlernen, ans Leben heranzurücken und das Leben da reinzubringen. Das ist ja eine doppelte Bewegung, die wir versucht haben, zumindest von unserem Anspruch her umzusetzen, nämlich zu sagen, naja, guck mal, das sind Diskussionen, Begriffe, Theorien, Vorstellungen in der Philosophie. Was bedeuten denn die für uns ganz konkret im Leben, die wir ganz weit weg von der Philosophie üblicherweise agieren?
Ja.
Und umgekehrt, die zweite Bewegung ist, guck mal, da draußen, da werden bestimmte Themen besprochen, aber sehr einseitig. Gibt es denn da andere Einsichten, wenn ich möglicherweise eine philosophische Theorie heranziehe? Und ich glaube, die Sendung zur epistemischen Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit ist so ein Beispiel dafür. Da haben wir eine Brille, ein ganzes Instrumentarium an Begriffen und Theorien und damit können wir Phänomene in der Welt möglicherweise in den Blick rücken oder überhaupt erst sehen und dann vielleicht auch lösen. Also das ist, glaube ich, ja der Anspruch. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den immer eingelöst haben.
Nee,
also
bestimmt nicht.
Immer genauso streng, methodisch gewissermaßen vorgegangen sind. Aber ich glaube schon, im Groben und Ganzen habe ich das Gefühl, dass wir, auch wenn wir es nicht immer explizit erwähnten, doch im Blick hatten, eben aus der Philosophie was zu nehmen und in die Welt zu bringen und umgekehrt.
Darf ich ganz kurz einhaken?
Ganz kurz. Natürlich, ja.
Also ich bin völlig deiner Meinung, dass wir das auf keinen Fall immer geschafft haben, diesem Anspruch gerecht zu werden. Vielleicht sogar in der Minderheit der Sendungen oder der Fälle, ja. weiß ich nicht, ja. Aber ich glaube auch, dass das gar nicht unsere Aufgabe ist und ich fand es sogar auf eine bestimmte Art und Weise besser, wenn wir uns auf der anderen Seite auch von diesem ganz streng philosophischen Zugang entfernt haben und da vielleicht auch manchmal nicht ganz im Detail korrekt sozusagen das wiedergegeben haben, wofür wir jetzt vielleicht argumentieren wollten, weil es dann vielleicht auch gar nicht so wichtig war, weil es aber trotzdem, hoffe ich zumindest, eben gezeigt hat, dass da noch Fragen dahinter liegen, hinter diesen Problemen, die wir eben da so diskutieren. Und das ist ja, glaube ich, das, worum es uns aufkam, oder? Ankam.
Ja, absolut richtig. Und vielleicht ist ja genau das auch schon, wie sagen, essentieller, wichtiger Bestandteil des Philosophierens, dass man eben hinter die Diskurse blickt und neue Fragen anbringt. Und das aber mit einem gewissen Instrumentarium, sage ich immer, mit einem Instrumentenkoffer, der in unserem Fall eben aus bestimmten Begriffen, Theorien, Konzepten, Konzepten besteht und einer Überlegung, wie die zusammenhängen. Ja, epistemische Gerechtigkeit, was bedeutet das denn? Da haben wir eben zwei verschiedene Formen unterschieden und da haben wir irgendwie wie so eine Art in unserem Instrumentenkoffer, in dem wir jetzt auf die Welt blicken können. Und das aber zu zeigen und dann eben, wie soll ich sagen, den Prozess durchzuführen und vielleicht offen zu sein, zu sagen, da steht vielleicht mehr dahinter, als jetzt irgendwie augenscheinlich ist, oder vielleicht auch offen zu sein dafür, dass Probleme bestehen, die wir so gar nicht sehen konnten bislang. Ich glaube, das ist ja vielleicht auch schon ein essentieller Teil der Philosophie und das sagen, vorzumachen gewissermaßen oder eine Bühne zu bespielen und andere einzuladen, das zu machen. Das könnte oder denke ich, das ist auch unsere Mühen und unsere Motivation mit dem Podcast und die Rückmeldungen, die wir haben, die zeigen das. Das
denke ich auch, ja.
Erfolgreich, weil eben Nachdenken angeregt wurde und auch wenn die Leute nicht mit uns einverstanden waren oder da einen Anblick haben, aber genau, das ist der Punkt. Um den es geht. Jetzt stelle ich mir die Frage natürlich, jetzt, wir reden so leicht darüber, dass wir das jetzt machen wollen und in unserem Podcast vorhaben und mal mehr, mal weniger umgesetzt haben oder mal mehr, mal besser, mal weniger gut umgesetzt haben. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man eigentlich nicht fordern sollte, dass das noch mehr gemacht wird. Also dass aus dem Maschinenraum der Philosophie noch mehr berichtet wird, um eben diese Fehleinschätzungen dessen, was Philosophie ist, diese mythischen Bilder und dieses, das ist alles nur Geschwafel, ein bisschen zu korrigieren. Und die Frage ist jetzt, also wir haben es gemacht und wir machen es weiterhin, weil es uns einfach Lust macht, aber man könnte ja noch mehr Fragen sagen, Leute, ihr in der Philosophie, die auf den Lehrstühlen sitzt und an den Lehrstühlen arbeitet, ihr solltet es noch viel mehr machen. Also zeigt uns doch bitte, was ihr macht und sagt, dass es relevant ist und so weiter. Denkst du, mit so einer starken Forderung kann man ankommen oder?
Also als sozusagen strukturelle Forderung, finde ich schon, aber es hat ja auch ein paar Bedingungen und dann, bevor ich das jetzt sage, natürlich vorne weggeschickt, damit meine ich nicht, dass wir die alle erfüllen oder da so super drin sind, aber das ist ja auch in verschiedenen Hinsichten ein sehr individuelles Ding. Hat man da Lust drauf? Hat man da auch eine gewisse Fähigkeit? Ich finde, das sieht man auch bei den Interviewgästen, die wir hatten, dass ja sozusagen die Fähigkeit, sich in so einem Format, sagen wir mal, auszudrücken und die Dinge so rüberzubringen, dass sie eben auch verständlich sind, dass die eben zwischen den Personen sehr unterschiedlich war. Ohne da jetzt Namen zu nennen, ja. Also, oder mal ein positives Beispiel nochmal, Thomas Schramme, Gesundheit und Krankheit, ja. Der sowas eben sehr gut kann, ja. Der über auch sehr komplexe philosophische Themen, denke ich, einfach auf eine lockere Art und Weise so sprechen kann, dass es dann auch nachvollziehbar ist. Aber wir hatten jetzt ja auch Gäste, bei denen das vielleicht ein bisschen schwieriger ist, oder war, ne? Von daher finde ich eben nicht, dass das eine Forderung ist, die man jetzt an jeden und jede Wissenschaftlerin stellen kann oder, weil du gesagt hast, an jede und jede Professorin, ja, so. Aber strukturell ist es natürlich zugleich schon so, dass aus der Philosophie da mehr kommen sollte. Dass auch wenn man schon im 20., muss man ja nur das 20. Jahrhundert angucken, vor allen Dingen das spätere 20. Jahrhundert, so in der zweiten Hälfte, gab es ja auch, gibt es ja auch immer noch, aber ich glaube mit Abstrichen im deutschsprachigen Raum auch immer Philosophinnen und Philosophen, die sich wirklich auch an gesellschaftlichen Diskursen und Auseinandersetzungen auch eben präsent beteiligt haben. Ja, so. Ist eben nicht mehr so der Fall und ich glaube, deswegen ist die Philosophie auch ein Stück weit selbst schuld, wenn man das so sagen kann, an diesem Eindruck in der Öffentlichkeit, dass das ja eh nur abgehobenes, mystisches, irrelevantes Gelaber ist, weil man sich, und in manchen Fällen stimmt es ja auch, in irgendwelchen akademischen Diskursen um die kleinsten Kleinigkeiten in irgendeiner Debatte da verwindet und sich gegenseitig ineinander verbeißt, die auch wirklich niemand mehr nachvollziehen kann. Also wo ja auch Philosophinnen und Philosophen oft genug sagen, ja, jetzt muss ich es nochmal sagen, so fucking what, ja. Also, ich piepse es wieder weg. Ja.
Ja.
Ja, also du weißt, was ich meine, glaube ich. Ne?
Genau. Also dann würdest du sagen, eben so grundsätzlich würde man schon die Forderungen richten an die Gesamtheit. Leute, also kümmert euch mal mehr darum, dass andere Leute auch verstehen, was ihr macht und dass das, was ihr macht, irgendwie relevant ist und wo es relevant ist und so weiter. Aber man kann nicht an jeden einzelne Person die Forderung richten, macht einen Podcast. Aber ich glaube, genau darum geht es. Es gibt ja andere Möglichkeiten auch, in die Öffentlichkeit zu treten.
Na klar.
Sich zu präsentieren und die eigene Relevanz zu zeigen. Man kann es durch schriftliche Beiträge in Zeitungen tun, aber da ist oft ein Problem, glaube ich, das tun ja, wie du es richtig sagst, viele. Aber da ist natürlich schon auch oft das Problem, dass das auch ein gewisses, ich sag mal, Bildungsniveau voraussetzt, zu verstehen, was dann da drin steht. Also das sind dann schon auch Spezialdiskurse, die nur wenig anders als die
akademischen Diskurse funktionieren. Und Zeitungen sind ja auch zunehmend, sagen wir mal, auf dem absteigenden Ast, ne? In der öffentlichen Wahrnehmung. Also Printversionen. Die Printversionen, ja.
Genau, ja, oder grundsätzlich, Medien haben es schwerer. Aber sagen wir, der Punkt ist, oder den ich machen möchte, ist, dass die Diskurse irgendwie nur wenig von manchmal
das
von
stimmt,
dem
ja.
haben, was wir jetzt so vielleicht im Kopf haben der Forderung, mit Blick auf die Forderung in die Öffentlichkeit zu treten, was aber auch eine gewisse Berechtigung hat. Eben nochmal, man kann nicht immer alles ganz einfach runterbrechen, sodass es wirklich jeder versteht in einfacher Sprache. Gewisses Niveau oder auch Komplexität müssen manche Diskurse auch haben. Und dafür gibt es eben auch verschiedene Blätter, die in denen man mit verschiedenem Grad der Komplexität eben auch zu öffentlichen Debatten Stellung nehmen kann. Aber ich glaube, also insofern kann eben auch nicht jeder einen Podcast machen, muss aber auch nicht jeder einen Podcast machen. Aber vielleicht denke ich mir, dass wir hier über zwei verschiedene Dinge reden. Das eine ist nämlich zu sagen, naja, bitte zeig doch mal, wie deine Theorie oder dein Ansatz oder dein Fach was zu einer aktuellen Frage sagen kann, zu irgendwas, was ich, einer politischen Ausrichtung, und da kann ich irgendwie von meinem diskursethischen Ansatzpunkt irgendwas sagen. So, okay, das ist das eine, und der andere sagt irgendwas von Anerkennungstheorie und sagt dann, wie wir irgendwie jetzt politisch agieren müssten. So, das ist das eine. Das andere. Und das hat eine gewisse Komplexität und einen gewissen Abstraktionsgrad und findet dann eben die entsprechenden Medien, in denen auf diese Art und Weise Einblick in die eigene Arbeit gegeben werden kann. Was anderes ist es aber, glaube ich, zu zeigen, wie so die grundsätzliche Herangehensweise der Philosophie, wie du sie vorher oder wie wir sie beide vorher jetzt skizziert haben, zur Anwendung gebracht werden kann, um zum Beispiel neue Aspekte in einer öffentlichen Debatte, die aus unserer Sicht jetzt zu einseitig in eine Richtung geht, hervorzuholen. Oder die zeigt, wie eine Philosophie der Zeit oder eine Ontologie, also eine Theorie darüber, was es alles für Dinge gibt und was es nicht gibt und wie das einzuschätzen ist, wie die relevant ist für eine konkrete Frage oder für unser Leben insgesamt. Das ist ja nochmal ein anderer Aspekt. Ich glaube, da wird auch sehr viel schon gemacht. Es gibt ja nicht nur uns, wir haben auch schon öfters auf ganz viele andere wunderbare philosophische Formate hingewiesen. Und da wird, glaube ich, auch von den Fachgesellschaften auch inzwischen einiges gemacht, um wirklich so Philosophie in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen diesen beiden Herangehensweisen, die beide bedeuten, Philosophie geht in die Öffentlichkeit, aber das eine ist eben zu zeigen, wie komplexe Theorien, was für Folgen sie in aktuellen Fragen haben. Und das andere ist eben zu sagen, naja, kann ich nicht die Methode Philosophie selber anwenden, um bestimmte neue Aspekte heranzubringen. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, etwas, dem wir uns verschrieben haben. Und da passt es dann auch gut dazu, dass wir eben, wie soll ich sagen, manchmal Abstriche machen bei der philosophischen Genauheit. Du hast öfters gesagt, wenn es nicht so Seminar-Style wird. Und das finde ich genau wichtig, nicht eben so Seminar-Style zu machen, sondern einfach durch ein Gespräch zum Mitdenken und Nachahmen anzuregen. Das ist jetzt gar keine Frage oder gar keine Aussage.
Nee, alles gut. Das ist ja, ja. Aber wir hätten ja nicht Geburtstag, wenn wir nicht ausgerechnet in dieser Folge vielleicht noch jemanden zu Gast hätten, der uns da vielleicht noch ein paar andere Dinge aus einer anderen Perspektive auch zu sagen kann, zu Wissenschaftskommunikation, zum Podcasten und zu vielen anderen Dingen. Mit dem wollen wir uns jetzt mal unterhalten, oder?
Und er uns vielleicht auch Tipps geben kann aus seiner immensen Erfahrung in Wissenschaftskommunikation mit den sogenannten harten Wissenschaften für einen Philosophie-Podcast, der Philosophie-Wissenschaftskommunikation macht.
Ja, dann gucken wir doch mal, wer das sein könnte.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute einen Gast bei uns haben, mit der enorm viel Expertise, enorm viel Erfahrung in der Wissenschaftskommunikation hat und der gewissermaßen in mindestens zwei Welten zu Hause ist, der Wissenschaft auf der einen Seite und auch den Medien der Wissenschaftskommunikation auf der anderen Seite. Darf dich Jens Völl ganz herzlich bei uns begrüßen. Jens
Völl, vielen lieben Dank.
Hi. Jens hat mit dem Studium der Psychologie begonnen und dann da auch promoviert zu Schmerzwahrnehmung und hat lange in den USA gearbeitet, bevor er dann nach Deutschland zurück ist, um den Leuten dort die Wissenschaft nahezubringen. Und das hat gemündet in die Gründung des Accounts Real Scientists Deutschland. Das ist ein Twitter-Account oder jetzt Ex-Account, den im regelmäßigen Abstand Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen übernehmen und darin und darüber aus ihrem Alltag berichten und gewissermaßen in den Maschinenraum der Wissenschaft Einblick geben. Das finde ich total spannend. Jens ist aber auch tätig als Redakteur, als Autor und, was ich besonders spannend fand, wie ich auf deiner Homepage gelesen habe, als Warm-Upper bei MyThinkX, die Wissenschaftsshow im ZDF schlechthin. Er ist aber auch erfahrener und erfolgreicher Podcaster im Podcast Nerds at Work, den er mit Christian Scharoun zusammen macht, bespricht er Lustiges, Kurioses und vor allem auch Wichtiges aus der Welt der Wissenschaft. Zudem bedient er auch den Lesemarkt mit Bestsellern wie zum Beispiel Völlig nerdiges Wissen. Das Buch war auf der Spiegel-Bestsellerliste, bis auf Platz 7 ist es vorgedrungen. Oder auch das Buch Fakten sind auch nur Meinungen. Beides ganz wunderbare Titel, die wir zur Lektüre hier empfehlen und auch nochmal in den Shownotes dann verlinken werden. Ja, Jens, wir freuen uns sehr, dass wir dich heute bei uns im Podcast haben.
Ganz lieben Dank für die Einladung und vor allem auch für diese sehr freundliche und großzügige Vorstellung. Dankeschön.
Man hätte noch mehr sagen können, aber wir wollen ja jetzt von dir mehr hören. Wir haben jetzt so ein bisschen von deinem Weg gehört und von deinen Tätigkeiten. Was da aber noch gar nicht so rauskommt, das möchte ich dich gern fragen, ist, was war denn deine Motivation dazu, genau diesen Weg so zu gehen, von der Wissenschaft oder erstmal in die Wissenschaft und dann auch in die Wissenschaftskommunikation zu gehen, in all den Bereichen, die du bedienst?
Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich wünschte, ich hätte so einen klaren Plan, den ich jetzt irgendwie erklären könnte im Nachhinein, klaren Plan gehabt. Aber tatsächlich bin ich immer so ein bisschen reingestolpert in die Dinge. Also ich hatte das große Glück, dass ich mehrere Punkte hatte im Leben, an denen ich so ein bisschen für mich entscheiden konnte, in welche Richtung ich eigentlich gehen mag. Ich habe ursprünglich Psychologie studiert in Tübingen, einfach weil mich die Psychologie sehr interessiert hat. Ich bin so ein bisschen von der Motivation her über die Kunstecke reingekommen. Ich bin einer der wenigen WissenschaftlerInnen, der Kunst-LK hatte in der Schule damals noch. Und ich bin ein großer Filmfan und so und dachte, ich will aber mehr darüber erfahren, wie das funktioniert. Wie funktioniert Wahrnehmung, wie funktioniert Emotion? Und habe dann im Studio gemerkt, dass mein Interesse eigentlich aber, als ich dann mehr gelernt habe über die Psychologie, so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen ist und habe mich eher so Richtung Neuropsychologie orientiert, was mir vorher gar kein so ein Begriff war. Das musste ich erst so ein bisschen mitbekommen durch Studium und habe dann in der Neuropsychologie promoviert, wie du gesagt hast, in der Schmerzforschung und da dann weiter in der Hirnforschung gearbeitet. Und das Interesse an der Wissenschaftskommunikation kam auch so ein bisschen nebenher. Das war so ein bisschen, ich habe einfach gemerkt, dass es mir wahnsinnig Spaß macht, das weiterzugeben, was ich so im Studium gelernt habe und bei der Arbeit gelernt habe. Und dass es da auch ein großes Interesse gibt bei den Leuten, das sonst nicht bedient wird. Also man erfährt eigentlich so in der normalen Bildung und in den normalen Medien, die man so konsumiert, finde ich, verhältnismäßig wenig über Psychologie, verhältnismäßig wenig, wie das Gehirn funktioniert. Oder wenn, dann eben vor allem so bestimmte Ausschnitte, die sich immer wiederholen. Und das ist mir da bei anderen Bereichen der Wissenschaft auch aufgefallen. Also eins, was mir sehr stark aufgefallen ist, war, wenn man über alte Kulturen redet oder hört, geht es immer ums alte Ägypten und ums antike Griechenland und um nichts anderes. Und ich habe den Eindruck, es gibt wirklich so viel mehr, über das man erzählen könnte. Und das war für mich so ein Mindblow, weil das ist ein Feld, wo ich mich gar nicht auskenne. Es gibt aber einfach sehr, sehr gute Sachbücher dazu. Und da habe ich gedacht, warum erzählt einem das niemand, diese ganzen spannenden Dinge? Und das war so ein bisschen, wie mein Interesse entstanden ist. Und der Twitter-Account, den du erwähnt hast, realscientist.de, inzwischen sind wir umgezogen auf Blue Sky, was so eine Twitter- oder X-Alternative ist, wo man auch noch ein bisschen gucken muss, wo die hingeht, aber irgendwann wollten wir von X runter. Habe ich auch, das war nicht meine Ursprungsidee, sondern ich habe im Grunde genommen etwas adaptiert, das es schon auf Englisch gab, auch mit den Leuten zusammen, die es auf Englisch gegründet und verwaltet haben, habe ich dann abgesprochen, dass ich quasi ein deutschsprachiges Spin-off mache. Und da ist mir auch aufgefallen, weil das sind halt Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die immer wirklich jede Woche was Spannendes zu erzählen haben. Und das hat es nochmal mehr verfestigt und war auch so, also mein Interesse verfestigt und mein Eindruck, dass da viel mehr zu erzählen gibt. Und das war so ein bisschen mein erster Schritt. Also darüber habe ich dann letztlich Mighty Nürnkim kennengelernt, die jetzt meine Chefin ist. So bin ich da gelandet.
Total spannend. Also sagen im Prinzip zwei Richtungen. Einmal das Inhaltliche und sagen, also kann man nicht auch nochmal die Perspektive ausweiten und auch andere Inhalte präsentieren, weil ein Interesse da war. Auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen eben über die persönliche Schiene, die Leute kennenlernen, was die so machen. Das finde ich total interessant, weil es ja auch nochmal, also erstens ist es einfach so spannend, aber zweitens zeigt es auch nochmal die Menschen dahinter. Aber wenn wir jetzt so, du hast gerade erwähnt, es gibt so ein Interesse, du hast wahrgenommen, es gibt ein Interesse in der Öffentlichkeit auch mehr über Wissenschaft und über andere Wissenschaften zu erfahren. Jetzt ist mein Eindruck so ein bisschen, es gab so eine Hochzeit, wo so Wissenschaftssendungen oder Wissenschaftskommunikation irgendwie wirklich nachgefragt war. Das war, als dieses MyThinkX anfing und vor allem und vielleicht auch, weiß nicht, ob es was mit Corona zu tun habe, aber in der Zeit waren sehr viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in der Öffentlichkeit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das lässt so nach, so ein bisschen. Wir sehen ja, dass sozusagen Wissenschaft oder so wissenschaftliche Belege gar nicht mehr so in Mode sind, wenn wir jetzt irgendwie Entscheidungen treffen oder Politik machen oder sonst irgendetwas. Und dieses nachlassende Interesse, wenn das so ist, da würde mich jetzt deine Meinung dazu interessieren, das steht ja, ich habe das Gefühl, umgekehrt proportional zur Notwendigkeit eigentlich, tatsächlich auch wissenschaftliches Denken nahezubringen, auch Grenzen und Reichweite und Grenzen, aber auch von Wissenschaft deutlich zu machen, was kann denn Wissenschaft für Aussagen machen. Das bräuchte man eigentlich sehr viel, aber wir polarisieren uns und weite Teile der Gesellschaft lehnen irgendwie Wissenschaft ab. Gutes Beispiel ist sicherlich auch die USA immer wieder. Ist das eine Einschätzung der Entwicklung, die du teilen würdest und was würdest du der vielleicht entgegenhalten oder wie siehst du das?
Ja, also ich gehe in Teilen mit, in anderen Teilen glaube ich, ist es vielleicht nicht unbedingt immer ganz so die Entwicklung, wie man so einen Eindruck hat. Aber es kommen so mehrere Dinge zusammen. Das eine ist, wie viel Interesse haben die Leute, sich auch in ihrer Freizeit, wo sie es nicht müssten, sich mit technischen und wissenschaftlichen Dingen zu interessieren. Und ich glaube, das kommt tatsächlich in Wellen. Und da kann es gut sein, dass wir gerade so ein bisschen zu einem Tal sind, so ein bisschen. Aber das geht mal hin und mal her. Und das merkt man halt an Buchverkäufen. Auch wenn du guckst, was gerade auf der Bestsellerliste ist, da springen die Themen immer so ein bisschen hin und her. Und das ist, glaube ich, so eine normale, das ist einfach normal. Das ist so ein bisschen diese, dieser Anknüpfungspunkt zwischen Wissenschaft und Unterhaltung. Und wenn die Leute halt gerade Lust drauf haben, dann konsumieren sie es, und wenn nicht, dann nicht. Das andere, was du ansprichst, ist halt diese größere gesellschaftliche Sache, dass man einen bestimmten wissenschaftlichen Anspruch braucht, um auch gesellschaftliche Themen zu verstehen. Also ich denke da vor allem an Klima, ich denke da auch natürlich an Corona. Das heißt, da gibt es bestimmte Fakten, die haben bestimmten, wie sagt man, einen bestimmten Vertrauenswert, oder die Wissenschaft hat so bei manchen Dingen Unsicherheit, bei manchen Dingen ist es sich sehr sicher, und das muss alles vermittelt werden, um mit der Welt klarzukommen, um mit Corona klarzukommen oder mit dem Klima klarzukommen und so weiter und so fort. Und das ist was, das schon immer notwendigerweise politisiert wurde und wo schon immer es verschiedene politische Ausrichtungen gab, die die Wissenschaft entweder akzeptiert haben oder abgelehnt haben, je nachdem, wie es ihnen gerade gepasst hat. Und ich glaube, da in dem Bereich sehen wir gerade so eine gewisse Veränderung. Und ich finde es aber noch schwer, die zu quantifizieren. Also die Bewegung in den USA, dieser ganze Trumpismus und diese neue rechte Seite, die ich gar nicht als konservativ bezeichnen möchte, obwohl sie es selber tun, aber es hat aus meiner Sicht nicht viel mit Konservatismus zu tun. Ich habe den Eindruck, die haben, also die definieren sich auch so ein bisschen über so eine ablehnende Haltung gegenüber dem, was sonst von allen anderen akzeptiert wird. Und da gerät die Wissenschaft so ein bisschen unter die Räder. Man hat zum Beispiel gesehen, dass Trump ja bei der Corona-Impfung zuerst gesagt hat, er ist stolz drauf, so dass die Regierung diese Impfung so schnell entwickelt hat, man soll sie impfen lassen. Und als er gemerkt hat, dass viele von seiner Truppe das ablehnen, hat er so ein bisschen die Richtung gewechselt. Ich meine, ja, lieber doch nicht impfen lassen und so. Also ich glaube, da geht es gar nicht so sehr darum, was die Faktlage wirklich ist, sondern einfach, ob man akzeptiert oder ablehnt, was einem von oben, von Autoritäten oder von der Regierung empfohlen wird. Ganz tief in uns drin, glaube ich, haben wir alle ein Bedürfnis, unser Leben faktenorientiert auszurichten. Man sieht es daran, dass selbst jemand, der auf so eine Anti-Wissenschaftsdemo geht, der guckt trotzdem vorher in die Wetter-App zum gucken, ob er einen Regenschirm mitnehmen muss oder nicht. Also es gibt Fakten, wir wollen uns, glaube ich, an der Realität ausrichten. Das gehört, glaube ich, so ein bisschen zum Menschsein dazu. Und dann ist eben die Frage, was akzeptieren wir da und was akzeptieren wir da nicht. Und das ist, glaube ich, so ein Knackpunkt, wo wir die Leute anpacken müssen und gucken müssen, wie wir da alle zusammen auf die gleiche auf die gleiche Linie kommen können. Wir müssen ja nicht alle auf der gleichen Linie sein, aber wir uns einig werden können über die wichtigen Dinge der Gesellschaft.
Vielleicht im Anschluss an die Frage, aber eher auf mögliche Formate bezogen der Wissenschaftskommunikation, auch gerade, weil du ja gesagt hast, die Leute konsumieren eben, was sie möchten, dann gibt es Wellenbewegungen. Ne? Worüber wir immer wieder gesprochen haben, ist, was sind denn eigentlich geeignete Formate? Also wir waren bei uns im Podcast ja auch so die ersten 2 Monate, sage ich mal, auf der Suche, so ein bisschen, wie wir das Ganze hier aufziehen. Und man könnte ja auch die Frage stellen, ob so Formate, die länger sind, die vielleicht auch ein bisschen in die Tiefe gehen, ob das überhaupt was ist, was, sagen wir mal, heute noch geeignet ist, ne? Oder ob wir als Wissenschaftskommunikatoren, wenn man so sagen will, auch auf TikTok gehen sollten, ne? Und uns dahin verlagern sollten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, was du da für eine Meinung zu hast.
Also auf alle Fälle findet da auf dem Markt gerade eine große Fragmentierung statt, dass man früher eben saß man um den Fernseher rum und hat geguckt, was da kommt, und inzwischen ist die alles, was man so an Medien konsumiert, viel individualisierter. Man hat viel mehr Zugriff auf einzelne Podcasts, die einen interessieren, oder einzelne Webseiten, die man lesen kann, oder Blogs immer verfolgen kann. Das hat gute und schlechte Seiten jetzt für jemanden, der oder die kommunizieren möchte. Weil einerseits kann man nicht wirklich was falsch machen. Also wenn du jetzt einen wahnsinnig langen Podcast machst zum Beispiel, sehr, sehr ausführlich, gibt es da mit Sicherheit irgendjemanden da draußen, der danach sucht, an den du dann so finden kannst. Also man hat es inzwischen leichter, einfach Dinge auszuprobieren und das Publikum ein bisschen zu finden, wo es halt immer sein mag. Und es ist leichter geworden, einfach mal was rauszuschicken in die Welt und zu gucken, ob es funktioniert oder nicht. Mir ist da auch so eine Lehre im Kopf, die meine Chefin Maite Nürnkim mal erzählt hat, dass sie angefangen hat mit einem kleinen Wissenschafts-YouTube-Kanal, der moderat erfolgreich war. Also für sie kam es damals wie ein großes Publikum vor, aber das wäre jetzt im heutigen Feld, wird es nicht mehr groß rausstechen. Und der Knackpunkt, der kam, dass plötzlich ein größeres Publikum dazu kam, war, als sie so ein bisschen ihren Stil verändert hat. Weil sie hat vorher quasi, wollte sie Wissenschaftsvideos machen, so wie es alle anderen auch machen, wollte sie so ein bisschen in den Markt einfügen auch von der Länge her und von der Tiefe her, wie du ansprichst, ne, was genau, ja, welches Detail, ja, welchen Detailgrad und so weiter. Und hat dann gemerkt, da hat sie eigentlich keine Lust mehr drauf und sie hat stattdessen Videos gemacht, die sie gerne sehen würde. Wenn sie gedacht hat, okay, das so, hier wäre adäquat, in diese Studie wirklich reinzugehen, sich die Zeit zu nehmen, das anzugucken. Das macht aber niemand, weil die Leute Angst haben, das Publikum zu verprellen. Und dann hat sie es halt trotzdem mal gemacht, so wie sie es für richtig befunden hat oder wie sie es gerne gesehen hätte. Und das war das, wo dann das Publikum zu ihr geströmt ist. Und ich glaube, das hätte auch je nach Zeit, je nach Kontext, je nach Thema hätte es auch schief gehen können. Das war einfach was, das sie probiert hat und das in dem Moment das Richtige war. Und deswegen würde ich sagen, die beste Strategie ist die, die einem selbst am vernünftigsten erscheint. Klar muss man das Publikum ein bisschen im Kopf haben, aber wenn man so überlegt, was würde ich gern hören, wo würde ich gerne in die Tiefe gehen, dann ist es, glaube ich, ganz gut, das so zu machen. Meine Erfahrung mit verschiedenen Formaten ist, dass die allermeisten Formate einfach sehr begrenzt sind. Also gerade bei MyTGX, unserer Fernsehsendung, diese 30-Minuten-Grenze ist schon ein Limit, wo man merkt, okay, das schließt viele Dinge aus oder manche Themen passen da einfach nicht rein oder man spaltet es auf oder so. Und die einzigen Medien, wo diese Limits wegfallen, aus meiner Sicht, sind eben Podcasts, den du so lange machen kannst, wie du magst, und Bücher genauso.
Ja.
Und wenn du da, wenn du dann unbegrenzt Platz hast, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, okay, aber wann fange ich an, Leute zu langweilen? Was eine völlig andere Frage ist. Also da musst du plötzlich überlegen, okay, aber wie halte ich das Interesse der Leute, wenn ich wirklich so sehr in die Tiefe gehe? Und das ist auch was, wo ich immer noch am Rumprobieren bin, wo ich den Eindruck habe, je nach Thema gibt es Dinge, die mehr oder weniger passend sind. Aber das fand ich irgendwie eine spannende Erfahrung, wo ich dann plötzlich am Buchschreiben war und gemerkt habe, okay, dieses Limit gibt es jetzt nicht mehr. Wenn ich Interesse habe, 50 Seiten mehr zu schreiben über das Thema, kann ich das machen. Die einzige Grenze ist eben, will das dann noch jemand lesen?
Aber du würdest das, was du machst, wenn du jetzt nicht Wissenschaftler sozusagen per se bist, ne? Oder als Wissenschaftskommunikation oder als Wissenschaftsjournalismus sehen? Oder siehst du da überhaupt Unterschiede? Wie spielt die Kategorie eine Rolle für dich?
Ich habe das lange Zeit einfach durcheinander geworfen. Jetzt merke ich aber, es macht schon Sinn, die Unterscheidung zu treffen. Auch wenn sich nicht alle einig drüber sind, wo die Grenze liegt. Aber für mich ist es so, dass ich mache es abhängig davon, was der Hintergrund ist der Person, die es tut. Und dass jemand, eine Person, die Wissenschaftsjournalismus betreibt, ist aus meiner Sicht eine Person, die aus dem Journalismus kommt und mit journalistischen Mitteln diese Themen bearbeitet. Und dadurch, dass sie keinen eigenen wissenschaftlichen Hintergrund hat, guckt sie so ein bisschen von außen drauf, aber das kann Vor- und Nachteile haben. Das heißt, es macht die Person einfach ein bisschen neutraler, was die Methoden und so angeht. Und eine Person, die Wissenschaftskommunikation betreibt, ist aus meinem Verständnis nach eine Person, die in irgendeiner Form einen wissenschaftlichen Hintergrund hat und deswegen einfach nochmal so die Methoden von irgendwelchen Studien nochmal besser zerpflücken kann, was auch, wie gesagt, Vor- und Nachteile hat. Das bringt einfach so einen anderen Fokus mit rein. Und ich finde, wenn man die Unterscheidung so trifft, dann ist es so für den Alltag am nützlichsten, dass man einfach gucken kann, wer erzählt mir das eigentlich gerade, also mit welcher Perspektive wird da momentan drauf geschaut. Und dann bin ich streng genommen Wissenschaftskommunikator, weil ich eben die wissenschaftliche Ausbildung hinterher habe.
Ja.
Aber ist im Prinzip, können die Formate dann ganz ähnlich sein, die unterscheiden sich halt dann vielleicht in der Tiefe oder vielleicht doch mal im Zugang zu einer Frage. Aber sozusagen die grundlegende Richtung ist eine ähnliche und dann spielt es vielleicht gar nicht so eine Rolle.
Genau, das würde ich auch sagen, das Produkt kann mehr oder weniger identisch sein. Es bringt halt nur ein bisschen einen anderen Fokus mit.
Ja. Wir haben, weil wir vorher über Formate ja auch gesprochen haben, wir haben selber lang rumprobiert, auch so ein bisschen und haben aber auch genau das versucht umzusetzen. Wir machen das halt, weil wir Lust drauf haben. Und dann wollten wir am Anfang immer überlegt, wir wollen kurz sein, weil die Leute vielleicht doch halt nicht eine Stunde hören. Und das ist uns nie bei keiner einzigen Sendung gelungen. Und dann haben wir es aber irgendwann auch sein lassen. Wir reden halt eine Stunde. Wir reden halt vielleicht eine Stunde 15 oder so. Aber wir haben da Lust drauf. Ist es aber jetzt auch, was jetzt sozusagen Formatzuschnitte angeht und dann auch die, wie sagen, die Genießbarkeit dieser der Inhalte für die Leute und das muss man auch nochmal sagen, wir sind ja alle nicht, auf diesem TikTok halbe Minute oder Minute Video ist halt. Und ich finde, und das ist nochmal wichtig, das frage ich mich manchmal, ob man wirklich das so runterbrechen muss, dass man alles nur immer auf TikTok-Style machen müssen. Und das hast du ja gerade gesagt, da ist so Podcast, ist da flexibler und das machen wir auch. Aber ist es nicht trotzdem vielleicht aus deiner Sicht leichter, irgendwie so ein Science-Podcast oder auch überhaupt Science-Wissenschaftskommunikation zu machen? Und damit meine ich eben letztlich alle empirisch arbeitenden Wissenschaften, die zählen, messen, wiegen, beobachten. Ist es für die leichter, auch in die Öffentlichkeit zu geraten, zu gelangen und da auch das Publikum zu finden, wo auch immer es ist, wie du gerade gesagt hast, als für einen Philosophie-Podcast, der ja notgedrungen vielleicht ein bisschen abstrakter sein muss. In Klammern, wir versuchen das natürlich ein bisschen runterzubrechen, aber ganz gelingen will uns das sicherlich auch nicht immer. Aber siehst du da einen Unterschied vielleicht, was die Einfachheit angeht? Und umgekehrt gefragt, gibt es nicht auch Chancen aus deiner Sicht für Philosophien-Podcasts, wenn es überhaupt einen Unterschied gibt?
Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall einfacher, Fakten zu vermitteln, als Konzepte zu vermitteln. Und man stolpert so ein bisschen über beides, je nach Feld, oder man muss beides tun, aber die kriegen eine unterschiedliche Gewichtung. Und ich glaube, in der Philosophie ist einfach das Vermitteln der Konzepte ein viel wichtigeres Element als die Vermittlung von Fakten. Und wenn ich jetzt einfach sagen will, wenn ich jemand einfach faszinieren will und sage, weiß nicht, es gibt ein schwarzes Loch, das hat die Masse von sonst 4 Milliarden unserer Sonne und so, dann kann ich das innerhalb von Sekunden raushauen. Und wenn ich da mein Publikum finde, dann werden die da neugierig sein, mehr davon zu erfahren. Woher weiß man das? Was gibt es da noch draußen und so? Wer findet sowas raus? Warum findet man sowas raus? Und da gibt es bestimmte Dinge, die packen Leute sehr schnell. Also ja, Astrophysik ist ja so ein Klassiker. Dinosaurier auch, so eine Einstiegsdroge in die Wissenschaft, ne? Weil die sind super aufregend, sogar für kleine Kinder, die interessieren sich dafür. Und man kann aber gleich erzählen, was wissen wir darüber? Was sind die Unsicherheiten? Wie kommen wir überhaupt darauf, dass es sowas mal gab? Also das ist wirklich man kann so eine Tür öffnen. Bei Psychologie gibt es halt auch viel, wenn man versucht, sich selber ein bisschen zu verstehen und Alltag zu verstehen. Da macht man sich's leicht und kann das so ein bisschen verwenden, um Konzepte dann zu erläutern, die Leute abzufangen, die dann Interesse haben, sich eine halbe Stunde oder eine Stunde hinzusetzen dafür. Ich habe den Eindruck, in der Philosophie ist es schwieriger, ne? Weil da fängst du quasi mit dem Konzept an. Man muss gleich so ein bisschen, so verstehe ich es zumindest, man muss gleich so ein bisschen den Perspektivenwechsel, der bei den anderen Themen später kommt, muss man gleich so ein bisschen an Anfang setzen, um wirklich das Konzept rüberzubringen. Und das ist eine größere Herausforderung, wobei mein Paradebeispiel dafür, dass sowas auch breit funktionieren kann, ist immer, dass du wirklich voraussetzen kannst, dass alle wissen, dass es etwas gibt, das Relativitätstheorie heißt, das von jemand namens Einstein entwickelt wurde. Und die meisten Leute werden noch wissen, dass die Aussage davon in irgendeiner Form ist, dass die Zeit nicht für alle Leute gleich abläuft. Das hat sich komplett in die Allgemeinbildung eingefügt, obwohl es irrsinnig abstrakt ist und mit unserem Alltag nichts zu tun hat. Auch ein bisschen wie bei der Astrophysik, ne? Das kann uns ja egal sein, was da im Weltraum ist oder wie diese Physik im Inneren funktioniert. Also eigentlich sollte es sehr schwer sein, da Anknüpfungspunkte zu finden. Und trotzdem hat es irgendwie funktioniert, dass es so viele Leute fasziniert hat, dass es jetzt in die Allgemeinbildung übergegangen ist. Und wenn das mit solchen abstrakten Konzepten funktioniert, dann kriegt man es auch mit anderen Konzepten hin.
Ja, so eine sehr aufmunternde Perspektive, oder Sebastian?
Eine sehr aufmunternde Perspektive und ich möchte fast schon sagen, dass das perfekte Schlusswort für dieses Interview. Ich würde sagen, Andreas, außer du hast noch was.
Wir könnten stundenlang weiterreden, aber wir haben ja gerade gehört, eine Stunde, eineinhalb Stunden länger machen wir nicht. Jens, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast und die Perspektive. Ich finde, da waren ein paar ganz, ganz wichtige und auch sehr anschauliche Punkte dabei. Fakten sind einfacher als Konzepte. Also vielen Dank dafür.
Ja, ich danke euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch bei allem viel Erfolg.
Ja, super, Andreas, oder? Das fand ich jetzt richtig, richtig cool. was der Jens uns da erzählt hat. Und ich glaube, da hat man auch nochmal wirklich gehört, was den Profi-Wissenschaftskommunikator vielleicht noch von uns unterscheidet. Ich fand, er hatte so ein paar wirklich heiße Beispiele und Metaphern und so weiter dabei, ne, mit denen er Dinge gut erklären und beschreiben konnte gleichzeitig. Hat mir total viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, ging mir genauso. Also man merkt wirklich, wie viel da bei Jens dahinter steckt, wie viel Erfahrung und auch Realismus im Blick und aber auch wie viel Energie tatsächlich auch schafft, Kommunikation zu machen. Und auch wenn wir am Anfang gesagt hat, so das Interesse immer in Wellen geht, aber, und das fand ich eben das Schöne ist, wenn man das macht, worauf man Lust hat, dann ist es auch gut. Also, oder zumindest für einen selber gut und das findet dann ein Publikum. Und das fand ich sehr, wirklich sehr, sehr optimistisch und also gibt echt einen Push einfach und sagt, okay, cool, dann ist alles gut so.
Ja. Schaut auf jeden Fall auch bei seinen Sachen vorbei, die wir euch in den Shownotes verlinken. Lest vielleicht sogar seine Bücher. Und Andreas, das war unser Geburtstag, unser Einjähriger.
Das war unser Geburtstag. Ich würde sagen, macht doch total viel Spaß auf Jahr Nummer 2, oder?
Ja,
oder Vorfreude für Jahr Nummer 2.
Ja, aber auf jeden Fall. Und wir haben ja auch schon genug Themen. Und ich will es nochmal sagen, besonders freue ich mich schon auf die letzte Sendung in diesem Jahr. Aber da bin ich schon
Mehr
verraten wir nicht.
Aber ich habe auch schon. Ich bin schon ziemlich weit.
Ja, ich habe auch schon. Bin auch schon am Vorarbeiten. Es wird immer schwieriger, muss ich allerdings sagen, die Aufgabe. Aber wir kriegen das hin.
genau.
Was. Uns natürlich zur wichtigsten Rubrik führt. Und das ist wie immer unser Musiktipp. Andreas.
Ja, da hätten wir natürlich den Jens auch fragen.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Vielleicht machen wir das bei den zukünftigen Gästen. Machen wir das bei Fragen, ob sie auch Musik.
Das ist eine super Sache. Das müsste man dann vielleicht aber vorher, ne? Also vielleicht schon vor dem Interview sozusagen mal fragen, dass sie einen mitbringen sollen, damit das nicht der Kalten, weißt du? Genau. Das kann da ja doch mal schwierig sein.
Das machen wir. Und dann laden wir Leute aus der Philosophie oder aus dem Umfeld ein, fragen nach Musiktipps oder wir fragen Musiker und Musikerinnen nach deren Philosophie.
Ja.
Das kann man auch. Okay.
Bevor ich deinen Musiktipp hören will, wir hatten ja in der letzten Sendung darüber gesprochen, dass wir verschiedene Sublisten anlegen sollen oder dass es den Wunsch gab, dass wir sozusagen so ein bisschen nach Musikrichtungen die Musiktipps unterscheiden. Ich habe da eine kurze Recherche gemacht. Es gibt leider nur Tools, die sozusagen sich dann aus Spotify für dich persönlich als Hörer nach bestimmten Kriterien und Aspekten, die du dann angeben kannst, Listen zusammenstellen, sodass du das hören kannst. Also wir müssten dann, wenn wir das machen wollen, tatsächlich, das war ja auch ein Vorschlag von dir, glaube ich, nochmal für jede Musikrichtung eigentlich eine neue Liste anlegen. Da können wir ja mal drüber nachdenken. Oder würdest du das machen wollen? Also ich hätte jetzt gesagt, die Hauptliste bleibt.
Ja.
Und dann könnten wir jetzt uns überlegen, ob wir die Sachen, die da drin sind, nach Musikrichtungen rauspflücken und dann eben eine Dissenspflege Dub and Reggae oder so machen und eine Dissenspflege Rock und so weiter und so fort. Das müssten wir dann machen, wenn wir das so machen wollen.
So wäre jetzt meine Idee, dass wir natürlich so die Masterliste lassen und die kann sich jeder anhören und einfach überraschen lassen und die Vielfalt des Musikmixes hier genießen. Aber wir machen daneben eben auch noch Dissenspflege Reggae, Dissenspflege Elektro, Dissenspflege Metal und so weiter. Und dann kann man die einzelnen Tipps hören und wir füllen die so, oder die Genres hören, die Dissenspfleger so präferieren. Wir haben jetzt noch, also ich habe jetzt nichts gehört, außer eine vorsichtige, oder das war der Ausgangspunkt dieser Überlegung, die Anregung, aber sonst habe ich jetzt noch keine Rückmeldung erhalten. Wir werden aber nochmal, oder werden jetzt mal auch eine Umfrage starten.
Stimmt, das wollten wir auch, glaube ich, ne?
Und Hörer dazu denken. Ja.
Haben wir wieder angekündigt.
Aber gut, vielen Dank für die Recherche, Sebastian. Ja. Sehr, sehr gut.
Ja, weiß nicht, also das Ergebnis ist ja, hat ja keine Neuigkeiten gebracht. Aber egal, also das wäre die Möglichkeit. Andreas, jetzt haus raus. Was hast du dabei?
Bin ich dran mit
dir? Ja, dein Logo.
Also, ich mach's kurz und schmerzlos. Ich habe heute eine Hamburger Band mitgebracht. Tatsächlich, weil du das Genre schon angesprochen hast, aus dem Reggae-Bereich. Die Band gibt's, glaube ich, ich weiß gar nicht, seit fast 20 Jahren oder so, oder nicht mal 20 Jahren. Die heißt I Fire.
Mhm.
Und die singen, die rappen auf Deutsch, verbinden eben auch Hip-Hop, Reggae und machen unglaublich gute Live-Show. Also zumindest früher, ich habe die jetzt schon lang nicht mehr live gesehen. Aber ich habe die einmal live gesehen, vor vielen, vielen Jahren, da waren die noch gar nicht so alt. Und zwar war das ein Open Air in Tübingen. Mhm. Und da war meine Frau und ich waren auf diesem Konzert, weil wir also große Fans dieser Band waren, I Fire aus Hamburg. Und uns gefiel damals oder auch jetzt finde ich immer noch ein Stück gut, das ich jetzt auch auf die Playlist pack. Das heißt, wir kennen das. Und das ist ein richtig, richtig guter Track, ein richtig guter Song. Und ich erinnere mich, wir standen dann da an der Bühne und es waren nicht so viele Leute da und dann haben wir wollten dieses Lied hören und haben immer, wenn die dann fertig waren, wir kennen das, gerufen und haben ganz irritierte und mit der Zeit auch, glaube ich, gar nicht mehr so gut gelaunte Blicke der Musiker von der Bühne geerntet und hinterher fiel uns dann auf, vermutlich dachten die, wir beschimpfen die, sagen, wir kennen das, alter Müll, braucht ihr nicht spielen, ja. Wenn man das natürlich wahrnimmt, dann hört sich das sehr komisch an, wenn da zwei Typen oder zwei Leute im Publikum stehen und ständig rufen, wir kennen das. Wir wollten aber dieses Stück hören, das haben die offensichtlich nicht erkannt, haben es dann aber am Schluss gespielt und somit war alles wieder gut. Aber das ist eine sehr lustige Geschichte, finde ich. Ich erinnere mich, wie uns eben nach dem Konzert irgendwie klar war, was da vermutlich ablief, weil wir so verwirrte bis dann nicht mehr ganz so gut gelaunte Blicke.
Ja, cool. Ich bin
wir
gespannt.
Kennen das.
Wie immer, bis ich es dann auch kennen werde.
Du kennst es dann.
Ich kenne es dann. Ich werde es mir anhören. Ich habe heute was ganz anderes dabei. Ich war jetzt ja sehr Gitarren- und Rocklastig in den letzten Wochen. Und heute wird es elektronisch. Ich dachte mir, zum Geburtstag müssen wir tanzen gehen.
Oh, sehr gut. Ja.
Und aber vielleicht auch mit ein bisschen Anspruch oder vielleicht ein bisschen was Ungewöhnliches gleichzeitig. Und deswegen habe ich in die Playlist einen Song vom argentinischen, relativ jungen DJ und Producer Crypta aufgenommen. Der Song heißt The Raven und ist vom 2020er Album, nee, nicht Album, sondern einer EP, ist aber dann doch relativ lang, Umbra. Und ich empfehle dazu erstens die Kopfhörer auf und volle Lautstärke, wenn man das nicht zu Hause machen kann, oder aber in den Keller oder in irgendeine Bunkeranlage und eine ordentliche Party feiern damit.
Nee.
Man kann sozusagen, fangt mal mit dem Song an und drückt danach einfach auf Spotify Radio. Habt ihr eine gute Nacht.
Ja, das hört sich gigantisch an und wie du sagst, völlig, völlig richtig. Heute am Geburtstag müssen wir tanzen, müssen wir feiern. iFire passt tatsächlich auch dazu und ich bin total gespannt, mit deiner Musik, mit deinem Tipp, die Nacht durchzufeiern.
Ja, sehr gut. Mach das. Ich bin gespannt. Gut. Andreas, hast noch was? Uns bleibt nur noch auf unsere Social Media Kontaktmöglichkeiten wie immer hinzuweisen. Ne? Weiß jetzt nicht. Instagram, LinkedIn, Facebook, weiterhin Ex.
Aber das machen wir jetzt. Entschuldigung, ich muss da einhalten. Ja. Das können wir nicht. Wir müssen da runter.
Ich glaube, wir haben auch gar nichts mehr gepostet auf Ex, oder? Nee. Du hast es einfach stillschweigend Ich bin da ja immer noch anderer Meinung. Es gibt ja auch immer noch andere Leute, aber okay, also du bist da so hartnäckig.
Dann lass uns Mastodon oder so nehmen, aber die normative Kraft des Faktischen hat sich, wie du jetzt schon vermutet hast,
die normative Kraft des Andreas. Nee, Blue Sky sind wir ja sowieso.
Oder auch genannt The Truth.
Ja, genau. Blue Sky sind wir ja sowieso, also, und ich glaube, auf X haben wir jetzt auch seit Monaten nichts mehr gemacht. Kontaktiert uns da, schreibt uns, kritisiert, schaut rein bei Jens Höll in seine Projekte, hört rein. Und ja, hast du noch was, Andreas?
Ich hab nichts mehr.
Du hast nichts mehr. Dann bleibt mir nur, wie immer, mich zusammenzureißen und zu sagen, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.
Happy Birthday.